ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Jetzt mit mir, Aljoscha Burchardt, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und der gut gelaunten
Simin Sadeghi, Moderatorin und Journalistin beim Saarländischen Rundfunk. Ja, ich mache heute gar nichts. Los geht's, Aljoscha.
Super, das ist heute mal deine Folge. Ja, heute haben wir einen Gast, der genau das tut, was ich eigentlich in vielen Vorträgen den Leuten immer predige. Und zwar sage ich immer, schau dir in deiner Branche an, was die Möglichkeiten mit KI sind und dann triff eine fundierte Entscheidung. Und die Entscheidung kann sein, dass du KI nutzen möchtest. Die Entscheidung kann aber auch sein, dass du KI nicht oder noch nicht nutzen möchtest. Und genau das macht eigentlich unser heutiger Gast und hat gemacht. Und ja, möchtest du das Thema verraten?
Ja, sehr gerne, denn ich glaube, dass wenn du und ich da heute drüber sprechen, wir wie die absoluten Boomer rüberkommen, weil ich vermute es einfach mal so, dass du nicht jeden Abend noch kurz 2-3 Stunden an deiner Playsee zockst.
Jetzt muss ich was Ehrliches sagen, ich habe mal kurz drüber nachgedacht, wann so die Phase war, wo ich mit Computerspielen mehr Berührung hatte, und das muss so ungefähr 1986 bis 96 gewesen sein. Ja, es gab schon Computer, das hatten wir auch.
Als ich geboren wurde.
Mit Schwarz-Weiß-Fernsehern am Commodore 64, herrlich.
Stark. Also ich muss sagen, meine Hochcomputerspielphase war tatsächlich auch, als ich ein Kind war, mit der Super Nintendo und dem klassischen Mario Kart. Später, als die Nintendo 64 rauskam, war ich quasi schon nicht mehr so into it. PlayStation habe ich auch ein bisschen gespielt, da war ich sehr gut im Tekken. Ich habe starke Daumen und ansonsten bin ich da aber gefühlt raus. Ich kriege das natürlich aus meinem Umfeld mit, weil viele, vor allem Männer in meinem Alter, ja immer noch regelmäßig spielen. Aber so Computerspiel-Nerd bin ich ganz und gar nicht. Erinnerst du dich da vielleicht noch dran? Oder Aljoscha, vielleicht bist du dafür ein Ticken zu alt? Es gab doch auch mal dieses Videospiel im Fernsehen, Hugo. Da musstest du mit deiner Telefontastatur, konntest du den steuern. Mit 2, mit 8, mit 3 und mit 6. So, das war immer so.
So im Videotext?
Nee, das war eine Fernsehsendung. Dann ist da halt so ein kleines Männchen, so ein Troll oder was das war, irgendwo im Fluss runtergefahren. Du konntest den so steuern am Telefon. Das war wirklich die Hochzeit der Videospiele.
KI und Jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
So, jetzt sind wir so richtig, richtig retro gewesen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute einen Gast haben, der uns mit ins Hier und Jetzt nehmen kann und sogar in die Zukunft. Und zwar Ruven Schumacher. Er ist Videospielentwickler und, das ist Zufall, wohnt im Saarland, also gar nicht weit weg hier von da, wo ich gerade bin. Ruven, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Erinnerst du dich noch an Hugo?
Ja, ich kenne das tatsächlich selbst noch. War ganz frühe Zeit. Ich habe es nie selber gespielt, aber das war, ja, das waren auch so die ersten Videospiele, die man, glaube ich, so gesehen hat irgendwie.
Das stimmt.
Also ich habe ja so als letztes dann am Ende meiner Spielkarriere dann eben Mitte der 90er Jahre Last Day of the Tentacles gespielt. So ein Adventure mit rudimentärer Grafik, aber sehr interessanten und spannenden Geschichten, die man dann tagelang und zum Teil eben in der Jugend auch nächtelang lösen konnte. Und das hat eigentlich großen Spaß gemacht. Ja, und jetzt aber heute sind wir in einem ganz anderen Film, oder ist es noch so ähnlich wie damals?
Day of the Tentacle trifft tatsächlich das Genre sehr gut. Das ist genau das Gebiet, in dem ich mich jetzt heute auch noch bewege. Ein sehr altes Genre im Videospielbereich, hält sich aber tatsächlich noch bis heute und damit lässt sich auch heute noch ganz toll Geschichten erzählen.
Was ist denn das? Also es hört sich an, als wäre da ein Oktopus im Spiel.
Ein Tentakel, der reden kann, kommt da tatsächlich vor, oder zwei, genau gesagt.
Mhm. Stimmt, ja, das war so ein Text- oder ja, genau. Bild- und Text-Adventure. Ne? Da lief man dann einfach durch so Räume und musste Rätsel lösen und musste Dinge mitnehmen und mit Leuten sprechen und musste sich so langsam eben durch irgendeine Abenteuergeschichte durchleben.
Ja, spannend.
Ganz genau. Ein sehr gemütliches Genre, wenn man das mit anderen vergleicht. Ist nicht so actionlastig, aber wenn man ein bisschen entspannen will und gern rätselt und einfach eine Geschichte erlebt und sich da eintauchen möchte, dann ist das perfekt.
Und heutzutage sind ja Videospiele, und ich bekomme das bei mir zu Hause mit, weil mein Freund spielt immer noch regelmäßig Videospiele. Das hört sich super alt an, der spielt auf der PlayStation und der daddelt, wie er sagen würde. Und da gucke ich manchmal einfach nur so zu, weil das super spannend ist. Also zum Beispiel habe ich die Serie Last of Us geguckt. Das gründet ja auf einem Videospiel. Und als er dann Last of Us gespielt hat und die Serie noch nicht so weit war, habe ich da immer so mitgeguckt, weil ich immer wissen wollte, wie es weitergeht.
Ist dann auch spannend im Vergleich, wenn man die Adaption dann dazu sieht.
Total.
Da kann man dann sich viele Gedanken machen, genau.
Ja. Und du denkst dir selber solche Geschichten, solche Spiele und die dazu passenden Bilderwelten aus?
Genau, das kann ich auch gar nicht abstellen. Das mache ich irgendwie schon immer. So Geschichten erzählen hat damals angefangen mit Comics, weil ich noch nicht im jungen Alter mit 7 irgendwie Sachen programmieren konnte. Und dann hat sich das eben so weiterentwickelt. Und heute funktioniert das dann eben auch mit der als komplettes Spiel, genau.
Und du hast ein Spiel programmiert, das heißt Mindlock The Apartment. Dafür hast du auch den Deutschen Entwicklerpreis bekommen und den Hauptpreis bei den Game Awards hier im Saarland. Und ja, ich habe mir das angeguckt und habe richtig Lust, das zu spielen. Denn Aljoscha, also ich kann dir das mal sagen, es ist sehr schön gezeichnet. Und da geht es darum, dass ein Typ an einem Dienstagmorgen aufwacht, Colin heißt er, und auf einmal ist seine Apartment-Tür weg. Also er kommt nicht mehr raus.
Ganz genau.
Und dann passieren ganz viele lustige Sachen und ich habe schon gedacht, wo kann ich dieses Spiel spielen und auf welcher Konsole?
Vielleicht lässt sich dein Freund ja mal.
Aktuell gibt es das nur für PC. Mhm. Mobile ist noch geplant und man weiß ja nicht, was die Zeit noch bringt. Vielleicht gibt es das dann irgendwann noch auf Konsole.
Genau. Also PC heißt Windows-PC?
Windows und Mac.
Dann kann ich das also nebenbei spielen zu Hause. Jetzt frage ich mich, ist denn da schon irgendwas mit künstlicher Intelligenz entstanden oder hast du da noch alles selber geskribbelt?
Damals war das alles ja auch noch gar nicht so ein Thema. Das Spiel wurde ja vor 2 Jahren released.
Mhm. Und, damals.
Damals. Vor ChatGPT.
Also, als ich dran gearbeitet habe, vor 4 Jahren. So
Opa erzählt von vor ChatGPT, genau.
Da war es auch schon so, dass ich in einem ganz bestimmten Bereich auch KI zur Hilfe in der Entwicklung mitgenutzt hatte. Im Endresultat war das aber dann nicht mehr drin. Und da hat sich jetzt auch was verändert, habe ich gemerkt, dass man heute ja auch ganz anders darüber nachdenkt und viel mehr abwägt, will man überhaupt noch mit KI arbeiten oder wie steht man dazu? Mache ich das genauso wie beim ersten Teil, dass ich dann sage, an der Stelle ist einfach, also es bringt mir einfach so viel bei der Entwicklung, Dinge besser beurteilen zu können. Ich gehe mal ins Detail. Da geht es um die Sprechertöne. Und zwar war das so, dass ich ja so trockenen Text vor mich hinschreibe bei der Story, alles zeichne, alles programmiere. Und die Sprecheraufnahmen sind was ganz zum Abschluss passiert, wenn alle Texte final sind. Und die Texte sind ja auch abhängig von allen Rätseln, eigentlich von allem, was im Spiel passiert. Und bis da der letzte Satz geschrieben ist und nicht mehr verändert wird, ist halt wirklich der absolute Abschluss des Projekts. Und bis dahin müsste man eigentlich dann, wenn man die Sprecher erst am Ende aufzeichnet, einfach nur mit trockenem Text arbeiten, ohne mal irgendwas zu hören und ein Gefühl dafür zu haben, wie dynamisch sind eigentlich die Gespräche? Wird irgendein Wort vielleicht zu oft gesagt, dass es anfängt zu nerven oder solche stupiden Dinge, die man erst dann so richtig beurteilen kann? Und damals gab es schon KI, die quasi Texte in Sprechertonen übersetzt. Das gibt's ja auch schon ewig. Google-Übersetzer hat das ja auch schon ewig drin. Mhm. Nur klang es damals noch nicht so gut. Also man hatte dann wirklich eine ganz klare Computerstimme zu hören. Und beim ersten Mindlock-Teil, ich bin jetzt ja gerade an der neuen Episode dran, damals habe ich das sogar schon in der Form angewandt, dass ich dann immer wieder mal Texte KI generiert habe, also die Sprechertöne habe machen lassen und dann auch viel besser beurteilen konnte, wie der ganze Storyfluss so funktioniert. Und am Ende wurde natürlich dann trotzdem nicht an den menschlichen Sprechern gespart. Mittlerweile ist es ja auch ein richtig großes Thema, auch rund um was bei Netflix passiert, mit den Verträgen, die da jetzt den Sprechern vorgelegt werden, dass sie jetzt für KI verwendet werden sollen, wenn die weiter mit Netflix arbeiten.
Darüber haben wir
ja. Ist das denn in der Branche jetzt schon ein Qualitätsmerkmal, wenn du draufschreibst mit echten Sprechern oder ist es noch nicht so weit?
Das ist die große Frage. Bei mir dauert es ja noch ein bisschen, bis dann mein zweiter Teil veröffentlicht werden kann. Ich arbeite da jetzt noch so 2-3 Jahre dran, bis das alles fertig ist, weil ich halt auch alleine bin. Da dauert alles dann auch natürlich ein bisschen länger. Das ist die ganz große Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Wie sieht's denn dann in 3 Jahren aus? Da hat sich ja mit Sicherheit viel getan, gesellschaftlich, wie mit KI gelebt und umgegangen wird, wie die Perspektive darauf ist, auch wie stark KI dann mittlerweile ist. Und das muss man ja alles so ein bisschen betrachten und abwägen. Und ja, ich hoffe einfach und vertraue darauf, dass dieser Stempel am Ende noch was wert ist, dass das alles auch handgezeichnet ist. Und jeder Pinselstrich, den man da irgendwie sieht, von mir gemacht wurde mit viel Mühe und Arbeit und Zeit. Wenn es später so ist, dass das alles egal ist, weil sowieso jeder KI benutzt, so wie jeder heute ja auch ein Handy benutzt und Internet benutzt, der sagt, also immer wenn so Technologie neu ist, wird es ja sehr stark kritisiert, bis es irgendwann einfach normal angekommen ist, so in der Allgemeinheit. Hm. Und die Frage ist, wann das eben passiert und ob dieser Stempel noch was wert ist, dass man dann sagt, das habe ich selbst gemacht.
Was man doch selbst machen kann, darüber wollen wir heute auf jeden Fall auch noch detaillierter sprechen. Ich verweise gerne für alle, die jetzt hier neu einschalten, auf unsere Folge mit Claudia Obstadt-Mingis. Und zwar ist sie Synchronschauspielerin, unter anderem die Stimme von Angelina Jolie und auch ganz groß im Videospiel-Game. Und da haben wir auch mit ihr genau über diese Themen gesprochen. Ist es denn so, dass heutzutage, wenn wir ein Videospiel oder wenn jetzt, sagen wir, man kann es ja nicht sagen, die wurden ja entwickelt wie deine in den letzten Jahren, ne? Aber wenn jetzt gerade Videospiele entwickelt werden, glaubst du, da ist größtenteils KI drin oder vielleicht eher weniger oder noch gar keine?
Ich kann mir realistisch vorstellen, dass es immer mehr zunimmt, dass man es halt einfach aus auch unternehmerischer Sicht ja auch immer mehr einbindet, weil es einfach effizient ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele da vielleicht gar nicht so offen drüber reden wollen, weil es halt doch ein sehr kritisiertes Thema ist. Also da entstehen ja immer mehr Lager, wie es bei allem ist. Mhm. Mittlerweile haben wir so ein starkes Anti-KI-Lager und ein Lager, das dem Ganzen sehr offen gegenübersteht, viel damit ausprobiert und spielt und sich da eher für begeistert. Ich selber bin so dazwischen und sehe halt alles. Ich bin ja auch beides irgendwie in einer Person, die diesen Job macht, weil sie künstlerisch tätig sein möchte. Aber gleichzeitig bin ich halt auch Unternehmer, der das ja nur machen kann, wenn es irgendwie funktioniert und die Zahlen stimmen. Mhm. Und deswegen ja, versuche ich einfach da beides zu betrachten.
Aber dass diese Diskussion gerade schwelt und ja immer mehr aufkommt, vor allem in dieser Videospielentwicklerbranche, das zeigt ja auch die Neuauflage von Tomb Raider. Ne? Mhm. Also das habe ich damals auch gespielt. Das war auch eins der wenigen Spiele, die ich gespielt habe. Und da, wie gesagt, das wurde halt nochmal wieder neu aufgelegt oder soll neu aufgelegt werden. Und da wurde ein bisschen KI verwendet. Und dann hat man aber irgendwie gesagt, okay, am Ende wurde es dann aber doch wieder rausgenommen. Erzähl uns mal eben, du bist wahrscheinlich mehr drin, Rufen. Erzähl uns erstmal, woran scheiden sich da gerade die Geister?
Da ist es ja wohl so gewesen, dass man KI-generierte Objekte eingebaut hat, um mal so den Vibe zu erfüllen, um dann zu sagen, okay, das und das nehmen wir und das nehmen wir nicht.
Einfach, weil es schneller geht, ne? Weil einfach, man kann schnell mal gucken, man kann schnell mal was prompten, gucken, sieht es denn gut aus.
Aber das wäre ein bisschen ähnlich auch deiner Vorgehensweise.
Genau, wie beim Sprecherton bei mir ist es eigentlich genau das Gleiche. Deswegen finde ich, ist das eigentlich von den Machern ein ganz schlauer Kompromiss, den man da fährt, dass man am Ende sagen kann, das, was man sieht und wahrnimmt am Ende, ist halt trotzdem menschgemacht. Man hat auf das Menschgemachte nicht verzichtet. Ich glaube, schwieriger ist es dann, wenn man Branchen halt wirklich außen vor lässt und ersetzt. Ich glaube, da tut es dann noch mal mehr weh. Mhm. In dem Fall ist es ja mehr ein Werkzeug, das man bedient.
Und dann ist es doch aber ein interessanter Move, dass man das eben publik macht, dass man darüber redet, dass man unterwegs ein bestimmtes Tool verwendet hat, was aber im Endprodukt dann eigentlich nicht mehr auftaucht. Warum macht man das? Also könnte ja ein Grund sein, wir wollen betonen, dass wir eben komplett analog sind im Endergebnis, aber dass wir nicht hinterm Mond leben und eben ne, euch nicht sozusagen teure menschliche Arbeitskraft verkaufen, wo eben auch KI rangehen könnte, oder dass man eben noch nicht ganz sicher ist, wie die Kundinnen und Kunden reagiert und man deshalb sagt, naja, wir reden mal so ein bisschen über beides, wir sind cool, aber auch analog, oder was glaubst du, was ist da die Motivation?
Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass diese Gespräche geführt werden, weil irgendwie muss man ja damit jetzt umgehen und einen Weg finden, deswegen finde ich das eigentlich gut so, dass man einfach mal sagt, wir machen das so. Genau, wir haben jetzt diese Entscheidung getroffen. Sagt mal, was ihr davon haltet. Weil ich glaube, mit diesem, man traut sich nicht drüber zu reden. Und es ist ja alles sehr, sehr sensibles Thema, weil einfach ganze Branchen und Jobs auch da dran hängen. Mhm. Ja, ich muss auch selber sagen, ich habe ja das Ganze studiert und habe auch viele Freunde aus dem Bereich. Und gerade wenn es dann um so spezifische Sachen geht wie Concept Art und so, da kriege ich halt auch von außen mit. Das ist wirklich schwierig. Da hat sich auf dem Markt was verändert. Andere Firmen wollen dann natürlich auch weniger für bezahlen, wenn sie es einfach schnell selber prompten können. Auch ich habe auch selber viele Tests gemacht, um einfach mal beurteilen zu können, wie stark ist denn die KI jetzt Stand heute? Wie gut kann es denn meinen Stil zum Beispiel kopieren oder mir Grafiken erstellen, dass ich das überhaupt alles mal bewerten kann?
Und?
Da habe ich auch wahrgenommen, wie ich auch schon jetzt von anderen Entwicklern im Saarland gehört habe, die gleiche Erfahrung gemacht haben. Also gerade in der Grafikgenerierung kommt KI dann halt doch schon so sehr stark an seine Grenzen, wenn man was ganz Spezifisches braucht. Wenn es dann darum geht, schnell ein Konzept zu haben, irgendwie schnelle Ideen, da ist es gut, da schreibt man ein bisschen was man sich vorstellt und hat schon irgendwie direkt ein Bild. Aber jetzt wie in meinem Fall, ich habe einen ganz spezifischen, so eine Handschrift in dem Stil Und dann brauche ich vielleicht meine Assets, die ich da einbaue, transparent, getrennt voneinander, auch die ganze Hintergrundgrafik in verschiedenen Vorder- und Hintergrundebenen, dass die sich quasi halb 3D verschieben können und solche Sachen. Da kommen dann so Faktoren und Aspekte mit rein, die das deutlich komplizierter machen. An der Stelle dann.
Und wahrscheinlich auch ein anderes räumliches Verständnis braucht, als dass man einfach nur relativ flach eben einfach so eine Szene generiert. Und wir haben es ja auch bei Videos häufig, dass dann die Kontinuität irgendwie leidet, dass von der einen Szene zur anderen Szene sich dann eben Beleuchtungsverhältnisse und andere Dinge ändern, was jetzt manchmal nicht so auffällt, aber in deinem Fall dann wahrscheinlich, genau. Wenn du länger mit einem Bild interagierst und da kleine Details rausarbeiten möchtest und irgendwie, dann fällt das halt auf oder dann kostet das halt irgendwie eben, ja, Emotionen.
Ja, aber ja. Da sagen wir auch noch, wie bei allen Sachen, ne? Mhm. Also ich habe vor kurzem nochmal wieder ein mit KI generiertes Video, so eine Miniserie gesehen. Du erinnerst dich, letztes Jahr im Sommer, also vor ungefähr einem Jahr, haben wir eine Folge dazu aufgezeichnet. Und damals, also wirklich, das sind meilenweite Unterschiede zu jetzt, sodass man, wenn man da nicht, man hat ja so ein bisschen so ein Gespür dafür, ob das echt ist oder nicht, das fast gar nicht mehr merkt.
Durch.
Aber ich will jetzt mal rufen, eine vielleicht etwas unpopular Opinion hier reinbringen. Und zwar einfach mal als Frage gestellt.
Mach die Anne will.
Mhm, genau. Videospielentwicklung fußt ja sowieso auf immer neuen technischen Standards und Möglichkeiten und Dinge, die man einsetzen kann und so weiter und so fort, um diese Videospiele halt mithilfe von Computern immer noch schöner, größer, krasser und so weiter zu machen. Ja. Ist dann nicht einfach KI der nächste Schritt?
Kann man so sehen, das ist die eine Perspektive da drauf. Was sich hier halt ein bisschen verändert und was neu ist, ist, dass so diese Grenze verschwimmt, wo man sagt, ist es jetzt noch ein Tool und ein Werkzeug oder übernimmt die KI das halt alles? Also ist da der Künstler wirklich noch hinten dran der Künstler oder eben nicht mehr? Mhm. Und das ist so die spannende neue Frage, die jetzt hier passiert. Also klar, als damals zum ersten Mal so das digitale Zeichnen auf den Markt kam, man hatte Photoshop und sowas, da hieß es auch, das ist noch keine Kunst. Genau, da kannst du einfach Sachen rückgängig machen oder Dinge nochmal nachträglich verschieben. Wenn ich was auf dem Papier gezeichnet habe, dann ist es da, wo es ist. Und erstmal wird alles natürlich auch verpönt und kritisiert. Das ist jetzt hier bei KI genauso. Aber was jetzt hier auf jeden Fall neu ist, ist halt diese Stärke der KI, würde ich beurteilen. Und in wie vielen Branchen das jetzt gleichzeitig Fuß fasst und was das alles in der Welt verändert. Es war noch nie so extrem wie jetzt. Und das macht einem natürlich auch Sorge, obwohl man gleichzeitig auch fasziniert ist.
Ja, ihr seid ja technikaffin von Haus aus und muss man jetzt sagen, bei großen Spielen, okay, dahingestellt, da ist die Kunst im Vordergrund, aber ist es mir bei Candy Crush nicht egal, ob das jetzt KI generiert ist oder von Hand zu Fuß gemacht?
Das ist die ganz große Frage, wie es der Endverbraucher einfach wahrnimmt oder der, so es gibt ja wahrscheinlich dann am Ende diese zwei Lager an Endverbraucher, die halt KI nicht so gut finden und die das ganz toll finden, Hauptsache gute Spiele mit neuer Qualität und anderen Größen. Ich befürchte, dass die Zahl der Endverbraucher doch die größere ist, die halt einfach ein gutes Spiel haben wollen. Also da ist was Neues auf dem Markt und das ist cool, das kauft man sich dann. Das ist letztendlich, glaube ich, immer das, was in der Welt, in der wir leben, dann funktioniert und siegt.
Ja, und ich glaube, gerade in dieser Branche ist es ja so, dass es da vielleicht noch mehr Leuten, die Videospiele spielen, egal ist, weil es ja sowieso alles in diesem Computerkosmos stattfindet. Anders als bei Film oder bei Musik, wo das vielleicht auffällt, dass es auch da mir als Spielerin, die ich ja nicht bin, aber vielleicht gar nicht so sehr
Spielerfrau.
Auffällt. gar nicht so sehr auffällt, ob da jetzt KI
Spielergattin Simin S.
mit am Werk war oder nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich komme jetzt auch gerade aus dem Point-and-Click-Adventure-Genre, wo halt dieses handgemachte Liebe zum Detail, da wartet man das eigentlich auch ziemlich stark, dass da irgendwie dieser Mensch dahinter ist. Mhm. Und vielleicht ganz besonders noch im Vergleich jetzt zu anderen Genres, glaube ich, da ist es halt ein besonders sensibles Thema jetzt bei mir gerade, wo ich mir halt all diese Fragen stelle, wie wichtig oder wie viel Bedeutung hat meine Arbeit auch dann jetzt in 3 Jahren, wenn es dann fertig ist.
Ja, und kann da nicht auch jeder übernehmen, weißt du? Jeder, der gut prompten kann ja dann gefühlt bald deine Arbeit, ich sag jetzt mal extra nicht bei so künstlerisch hochwertigen Videospielen, aber bei so einem kleinen Handyspiel, ne? Kann ja gefühlt jeder mit ein paar Prompts und viel Arbeit natürlich auch, aber längst nicht so viel Arbeit, wie ihr da reingesteckt habt, kann ja dann ein Videospiel programmieren.
Ja, das ist so meine große Angstvorstellung in 3 Jahren, wenn das alles noch stärker ist und man wirklich noch weniger mitdenken muss und Sachen zusammenführen muss, überarbeiten muss, dass es gut wird, wenn dann, sagen wir mal, jedes Kind oder jeder Mensch, der irgendwie Lust hat, mal schnell in den letzten paar Monaten was Kleines hergepromptet hat und es hat den gleichen Qualitätsstandard wie jetzt mein Spiel, an dem ich 3 Jahre gesessen habe. Mhm. Das tut dann schon weh.
Aber jetzt nochmal die Frage nach der Marke. Du redest ja von dir als Künstler. Die Frage, wie stark bist du eigentlich bei deinen Nutzerinnen und Nutzer eigentlich mit dem Produkt und mit dir als Person, wie stark ist das identifiziert? Weißt du, in der Musik sagen wir auch, die Leute gehen in ein Taylor Swift-Konzert, nicht nur, weil sie die Lieder hören wollen, sondern sie wollen Taylor Swift sehen.
Und weil sie einem aus der Seele spricht.
Ja, was sie einem aus der Seele spricht. Ja, sie wollen eben diese Person sehen. Gut, aber funktioniert auch als Avatar inzwischen. Das kann auch eine Altersfrage sein. Aber die Sache, wie weit kennen die Leute dich? Oder ich meine, verkaufst du auch deine Zeichnungen sonst vielleicht so, so wie Udo Lindenberg seine Gemälde auch verkauft? Also inwieweit bist du auch Teil der Marke von deinen Spielen? Oder kommst du nur als Name vor auf der Packung?
So ein kleines bisschen, würde ich sagen. Und eigentlich müsste ich es mehr machen, dass ich mich selber auch als Person mitvermarkte, weil es aus Marketing-Sicht einfach 1000-mal besser funktioniert, wie einfach nur das Spiel dann zu zeigen. Ich habe auch hin und wieder dann mal in Streams reingeguckt, was so die Leute sagen, als es dann raus war. Viele Credits mal so reingeschaut, ganz am Ende, wo dann die Leute ihr Fazit so sprechen. Und da ist mir halt auch oft aufgefallen, dass die Leute dann sprechen von, oh, da haben die Entwickler ja gute Arbeit geleistet. Ja. Und da war es eben auch ganz vielen gar nicht bewusst, dass da nur eine Person.
Das meine ich dir, ne? Die Tatsache, dass du eben der Künstler bist, der alles, ne, von A bis Z hier irgendwie bestimmt hat. Ich denke, das wäre dann wirklich das Markenversprechen auch der Zukunft eben, das kommt eben von dir. Ja. Und das hat eben nicht sich jemand zusammengepromptet, was vielleicht im Endergebnis auf den ersten Blick ähnlich sein könnte, aber es ist nicht von dir. Mhm.
Genau, das ist halt die Sache. Ich habe versucht, so ein bisschen transparent klarzumachen, ich bin die eine Person, von der ist dieses Spiel. Das Spiel hat natürlich auch sehr viel aus meinen eigenen Erfahrungen im Leben zu tun, meinen Gedanken, philosophische Ansichten, kam da alles rein. Und klar, stellst jetzt nicht einfach mich als Person da eins zu eins, aber die ganzen Themen sind halt irgendwie auch Berührungsthemen von mir. Da steckt natürlich schon sehr viel auch ich drin, aber viele kriegen es natürlich trotzdem nicht mit. Die sehen dann einfach den Trailer, denen gefällt dann vielleicht der Stil und dann sagen sie, ey, das müsste ich mal spielen. Und dann wurde es gespielt und dann, also gerade ein Streamer, der spielt natürlich das eine nach dem anderen Spiel. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich erwarte da auch gar nicht, dass jeder jetzt den großen Background-Check macht. Aber ich glaube, das ist dann einfach das, was eben passiert, dass das Produkt an sich einfach sich verkauft. Oder
bist halt du im Spiel drin, so Cameo-mäßig irgendwo?
Nee, das nicht.
Zumindest siehst du nicht aus wie der Hauptcharakter, muss man sagen.
Ich werde oft verglichen, tatsächlich.
Der sieht ein bisschen fertiger aus, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Deswegen sieht der neue Protagonist ganz bewusst ganz anders aus im zweiten
Teil. Ja, aber wir wollen das ja hier gar nicht in Abrede stellen, dass die Arbeit, also Videospiele zu entwickeln, eine Art von Kunst ist, in die man viel Arbeit steckt, bis dann am Ende was mit Herzblut rauskommt. Aber jetzt, wenn wir uns nochmal den nächsten Schritt ansehen, das heißt KI, wir setzen es jetzt einfach mal voraus, das läuft alles so, wie es in allen anderen Bereichen auch läuft. Man kann halt immer mehr mit KI machen. Ihr bekommt ja dann dadurch auch eine gewisse Konkurrenz und zwar durch jedermann, ne, der Lust hat, sich damit zu befassen. Und ich will dazu sagen, auch noch ein kleiner Schwenk aus meinem Freundeskreis, ein Freund von mir, sehr technikaffin, der hat sich da jetzt hingesetzt und mit Claude in den letzten Monaten ein Fußballwissensgame fürs Handy entwickelt. Und war da auch total drin und da würde ich gar keinem in Abrede stellen, dass man nur 3 Prompts bei ChatGPT eingibt und auf einmal das super coole Spiel hat, sondern auch das ist viel Arbeit. Ja. Aber du musst halt nicht mehr programmieren können. Und das ist ja irgendwie auch, wie wir auch schon gesagt haben, eine Demokratisierung von Fähigkeiten. Ne? Mhm. Aber für euch bedeutet das auf der anderen Seite, das, was ihr euch mühevoll beigebracht habt, ist weg. Oder kann weg sein, sagen wir es besser so.
Ja, das trifft es ziemlich hart auf den Punkt, genau. Also mir geht es aktuell sehr gut. Ich habe ja noch die Wahrnehmung auch, dass das alles eine Wertigkeit hat, die ich da mache. KI ist noch nicht so stark, dass es das in der Form ersetzt. Ich muss mir halt viel Gedanken drüber machen, ob es eine gute Idee wäre, das anzuwenden oder halt nicht. Mhm. Ob es mir nicht lieber ist, halt wirklich dann am Ende diesen KI-freien Stempel zu haben, in jeglicher Hinsicht. Aber ja, da verschwinden ja auch schon so ein bisschen dann die Grenzen. Also selbst Photoshop hat jetzt eine neue Funktion, nur als Beispiel, das heißt AI Rotate zum Beispiel. Mhm. Da kannst du in Photoshop einfach etwas markieren, was du auch selber gezeichnet hast. Das wird dann schnell zu einem 3D-Modell generiert. Dann kannst du es in jede Perspektive drehen, die du möchtest und wieder platzieren. Und dann ist es, also es basiert komplett auf dem, was du selbst gezeichnet hast. Aber es ist halt 90 Grad woanders hingedreht und eigentlich so gesehen ein neues Bild. Ist das dann noch von mir? Ist das dann
heißt, du kannst dir die Rückseite von dem von dir gezeichneten Bild auch anschauen.
Genau, so Dinge, die kommen jetzt halt auch immer mehr und mehr, wo es halt wirklich auch verschwimmt, wo man sagen kann, dass klar, die ganze Ursprungsgrafik war ja jetzt meine, die jetzt diese neue erstellt hat, aber trotzdem habe ich die neue ja jetzt nicht gezeichnet. Ist das jetzt noch von mir oder nicht? Und da wird es halt dann schon wieder, also man kann über so viele einzelne Facetten davon diskutieren und jeder zieht vielleicht seine Grenze da woanders, wo man sagt, das ist jetzt handgemacht oder nicht handgemacht. Und da ist auch so ganz philosophisch grundsätzlich die Frage, was bedeutet denn handgemacht? Weil genau jemand, der mit Stift und Papier zeichnet, der hat ja auch nicht den Stift gemacht und das Papier gemacht. Der bedient sich ja auch an Dingen, die er so vielleicht eingekauft hat. Genau wie der, der jetzt mit Photoshop arbeitet, wie ich. Bis dahin, dass jemand jetzt mit KI halt sein Spiel komplett baut, aber trotzdem noch seine Vision damit ja umsetzt. Es ist ganz schwierig, das zu bewerten, wo man eben diese Linie zieht. Und das kann auch ich nicht beantworten. Ich sehe so ein bisschen alles von außen und bin einfach froh, ich darf das aktuell noch so machen. Und es wird noch gewertschätzt und hat eine Qualität, die ich jetzt mit reiner KI-Arbeit nicht erreichen würde. Aber ich weiß halt nicht, wie es in ein paar Jahren ist und ob ich das dann anders sehe. Das kann natürlich passieren.
Wie guckst du denn da in die Zukunft? Also auch mit Spannung, dass du denkst, Mensch, was KI uns da auch noch alles im positiven Sinne bescheren kann in der bei den nächsten Spielen, die da kommen. Also ich meine, das hat man ja irgendwie nur mitgekriegt, die letzten Spiele, die da alle so rausgekommen sind, die waren ja epischer noch und nöcher und größer und noch größere Welten und so weiter. Wann das nächste GTA rauskommt, steht auch noch in den Sternen, glaube ich. Vielleicht mit Hilfe von KI schneller gewesen.
Die ewige Frage.
Die ewige Frage, genau. Was ist der GTA? Sinn des Lebens? Ja, Grand Theft Auto. Welche Ausgabe steht da jetzt an? Ja, GTA 6, genau. Und ja, das ist wird immer größer und deswegen wird der Release-Start immer weiter verschoben und verschoben und verschoben und es warten ganz viele drauf. Und wir haben ja schon geredet, ich rede hier von Anno dazumal, als ich das letzte Mal richtig gespielt habe, da habe ich GTA 2 gespielt.
Wie alt sind denn die Spielerinnen und Spieler, weiß man das irgendwie? Wir haben gerade vorhin gesagt, es geht eigentlich durch alle Altersschichten, aber wo ist, ich sag mal, der Peak, wenn es sowas überhaupt gibt?
Jetzt spezifisch bei GTA oder ganz allgemein? Nee,
bei dir sagen wir mal oder auch allgemein, aber weißt du das?
Ich glaube, aufgrund der vielen Handy-Games ist es deutlich weiter oben, als man denkt.
Meine Mutter spielt Candy Crush zum Beispiel, ganz viel.
Genau, zählt da auch mit.
Grüße.
Ich glaube, der Durchschnitt liegt so bei 40 plus sogar.
Ach ja, das heißt, ich meine,
sogar Richtung 50.
Das heißt, die KI-Ablehnung, die sich ja jetzt so ein bisschen kristallisiert, offensichtlich in der eher jüngeren Generation, die ist vielleicht gar nicht dann hier so das große Thema. Also die älteren Leute, die Computerspiele spielen, sind wahrscheinlich auch die mit KI erstmal keine großen Probleme haben.
Mhm. Also gerade wenn man jetzt die Handy-Games und so anschaut, wahrscheinlich schon, dann würde ich zustimmen, ja. Mhm. Also ich glaube, bei kleinen Indie-Games, die halt, also wie ich eins mache, die werden vielleicht tendenziell dann auch eher von einer jüngeren Zielgruppe bedient. Da kann ich mir vorstellen, ist es dann vielleicht auch nochmal anders, dass die nochmal einen größeren Wert da drauf legen. Ja, es ist immer schwierig zu bewerten. So,
ja, weil spannend, sich aber eine spannende Entwicklung und Nischenbildung möglicherweise dann eben auch.
Ja, du das kannst du, glaube ich, so oder so sehen. Ne? Also ich würde sagen, so meine Generation auch plus, das sind die, die auch so richtig mit Videospielen halt groß geworden sind, wo das einfach schon zur Kindheit dazugehört hat und zwar von klein auf. Und ich glaube, da sind ganz viele, die sich wahrscheinlich wünschen, dass es noch genauso handgemacht ist wie früher. Aber auf der anderen Seite sind halt auch sehr viele, die am Handy spielen, denen das egal ist, wie Rufen sagt. Aber ich würde noch mal zu meiner Frage zurückkommen. Wie guckst du in die Zukunft? Freust du dich auch so ein bisschen drauf, was KI alles verändern kann oder überwiegen da die Sorgen?
Ja, ich habe beides. Ich finde es auch so privat manchmal ganz witzig. Also ist auch so, für einen Gag mag ich KI auch ganz gerne. Also wenn morgen jemand Geburtstag hat im Freundeskreis und ich bin mit meinem Hund spazieren und habe dann gerade die Stunde Zeit, dann schreibe ich auch gerne mal irgendwie einen kleinen Liedtext und lasse daraus in dem Genre, was derjenige mag, einen kurzen Song generieren und dann freuen sich alle und das hat keinem wehgetan.
Mhm. Aber dafür hätte man ja keinen Musiker engagiert.
Genau, das hätte man einfach gar nicht gemacht, würde es diese Technik nicht geben. Da ist es oft dann schon auch einfach witzig im Alltag, so im kleinen Rahmen. Wo es sich natürlich verändert, ist, wenn es halt um Thema Bezahlung und Jobs geht. Mhm. Und ich habe so ein bisschen diesen utopischen Wunschgedanken, wo ich aber unrealistisch halte, dass der eintritt. Das wäre natürlich, wenn wir so unser gesamtes gesellschaftliches System überdenken, weil einfach vieles nicht mehr funktioniert mit KI. Weil, also wenn man jetzt so ein bisschen zurückguckt bei den alten Griechen, die damals ja im Luxus gelebt haben, auf dem Rücken ihrer Sklaven, könnte man sagen, vielleicht wird die KI ja die Sklaven von morgen und die machen die ganze Arbeit für uns und wir ruhen uns darauf aus und alles kann so weiterlaufen wie gestern, nur dass die KI halt überall mitwerkelt, ist ein schöner Gedanke. Ich glaube realistisch aber nicht, dass das wahrscheinlich so bald dorthin geht, weil halt doch zu viele Großunternehmen und zu viel Geld da einfach drin steckt in diesem festgefahrenen System, in dem wir halt einfach alle leben. Und
finde es trotzdem eine sympathische Vision auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, also da bist du bei Aljoscha genau in der richtigen Adresse. Ja.
Aber sag mal, ich muss doch nochmal verstehen, du sagst, du arbeitest jetzt 2-3 Jahre an dem nächsten Spiel. Bekommst du dann für das, was du dann, was das Aktuelle ist, quasi Lizenzen oder wie irgendwo von musst du ja in den 2-3 Jahren auch leben?
Genau, das ist so die große Frage immer in der Spieleentwicklung.
Ja.
Man steigt da selten einfach mal schnell groß ein und macht dann ein komplettes Spiel, das 3 Jahre geht. Da brauchst du immer irgendwie Geld im Voraus, dass man sich das halt überhaupt leisten kann, weil man in der Zeit ja von nichts anderem lebt.
Genau.
Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Fördergelder dafür auf Bundesebene, auf Landesebene. Da bin ich jetzt zum Beispiel gerade dabei, dass ich mich da fördern lasse, auch für den Prototypen für meinen neuen Teil. Dann gibt es Publisher, die muss man natürlich überzeugen, dass die dann sagen, okay, ich vertraue da in das Spiel und gebe da Geld mit rein und unterstütze das Ganze. Genau, den habe ich auch bei meinem ersten Teil dann gefunden und da war dann eine Zusammenarbeit. Die sind auch optimistisch mit mir, den zweiten Teil dann weiterzumachen. Es ist einfach wichtig, dass man halt davon dann irgendwie leben kann, wenn man es nicht
spannend. Als ist wirklich Künstlerleben.
Ja, genau.
Alle, die sich für das Thema Spieleentwicklung interessieren, da kann ich ein Buch empfehlen, was ich in meinem vorletzten Urlaub gelesen habe. Und zwar kennst du vielleicht von Gabrielle Zevin, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow heißt das. Und da geht es um junge Spieleentwickler in den USA, die ja in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal so ungefähr, Spiele entwickelt haben. Sehr spannend. Und da geht es auch noch viel um dieses Hand zu Fuß am Anfang und die neueste Entwicklung und die neuesten Trends. Und wie lange man an sowas arbeitet. Wir packen das mal in die Shownotes. Einfach mal so kostenfrei hier im Buchtipp. Ruven, toll, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, in die Welt der Spieleentwicklung. Und wirklich, also ich glaube, ich würde dein Spiel mal ausprobieren, wenn ich demnächst mal Zeit habe.
Ja, sehr gerne natürlich.
Klingt wirklich klasse. Und super, vor allem wollen wir auch nochmal, also ich lade dich hier für die Zukunft schon mal ein. Wir würden gerne nochmal mit dir sprechen, wenn es dann in ein paar Jahren sich weitergedreht hat, dieses Rad. Und vielleicht wir nur noch einen Satz prompten müssen und dann haben wir eine ganze Spielewelt, was ich nicht glaube.
Du glaubst, du sprichst dann noch selber, Semin?
Du liegst in der Hängematte, wir liegen in der Hängematte und 3 andere KI-gesteuerte Avatare sprechen
über Business Modelle.
Genau. Wir füttern die mit dem ersten Interview und dann,
genau. Dann passt das. Plus 3 Jahre, bitte.
Genau. Ruven, vielen Dank, dass du unser Gast warst und wir sind gespannt, was da noch alles von dir kommt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, Ruven. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Aljoscha, hat dich das jetzt wieder zum Gamer gemacht nach
ich glaube, ich muss es jetzt wirklich spielen. Ja, das hat jetzt wirklich Lust gemacht darauf, sich das anzugucken. Auch da, dass so viel Herzblut drin steckt von den Leuten, die da auch wirklich als Künstlerinnen und Künstler in diesem Beruf arbeiten. Das ist schon eine schöne Sache. Und ich meine, Games ist ja auch immer ein großes Thema. Also ich beobachte das ja auch, die Games-Förderung in Deutschland wird ja auch viel diskutiert und ist ja auch nochmal hochgefahren worden, weil es ja auch für viele Menschen einfach ein Hobby ist, wo sie gerne eintauchen und Entspannung finden. Mhm. Und insofern ja, freut mich jetzt mal wieder, was gelernt zu haben.
Ja, vor allem, also ich meine, man vergisst natürlich schnell aufgrund der vielen kleinen Spielchen, die so auf dem Markt sind, dass da ja so viel Arbeit dahinter steckt, so viele Jahre Entwicklung, so viel Man- und Women-Power.
Das ist wie ein Film drehen oder was, genau. Weiß ich, einen Roman schreiben oder so, ja.
Genau. Ja, genau. Mhm. Von der ersten Idee bis hin zum fertigen Spiel vergeht viel Zeit und viele Jahre. Gut, mehr habe ich auch nicht zu sagen zu diesem Thema. Ich setze mich jetzt an den Joystick, an den sogenannten, oh Gott, wir hören uns an wie Boomer, ne?
Richtig. Da, wir hören uns an, wie Boomer ist sehr nett ausgedrückt. Liebe Semi. Ja,
keine Ahnung. Ja. Ach, schön. Aber gut, dass Rufen uns mitgenommen hat. Aljoscha, bis nächste Woche und bis zum neuen Thema.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Habt ihr euch schon mal gefragt, wie gut ihr wirklich im Prompten seid? Das SWR X-Lab und der ARD KI-Podcast haben dazu ein spannendes Gaming-Experiment an den Start gebracht.
Bei Promptables, das KI-Duell, könnt ihr es testen, denn ihr wählt aus verschiedenen, richtig teilweise knuffigen Kreaturen euren Favoriten aus und dann seid ihr an der Reihe. Durch eigene kreative und vor allem präzise Prompts könnt ihr gegeneinander antreten mit diesen kleinen Monstern. Und der, der am besten promptet, der gewinnt. Also guckt, wie gut ihr prompten könnt, zeigt, was ihr drauf habt, startet das kostenlose KI-Experiment auf eurem Smartphone oder direkt im Browser auf www.promptables.de.